So zog ich denn mit meinem neuen Achates den Berg hinunter, über den kleinen Fluss hinweg nach dem Monte Chiaro hin auf Palma zu, welches die hiesigen Einwohner Parma nennen. Ein junger Mensch, der in Syrakus einen Handel machen wollte, gesellte sich mit seinem Esel zu uns. Mir war das nicht sehr lieb, weil ich immer die Ehre hatte, für alle Eseltreiber der ganzen Insel zu bezahlen. Mein Begleiter von Agrigent war sehr fromm. Es war Fasten. Er aß so viel Paste, dass ich über seine Kapazität erstaunte. Indes ein Sizilianer dieser Art hat seine Talente, die unser einer nicht immer beurteilen kann. Ich mochte nicht sagen. Er hätte glauben können, es wäre wegen der Bezahlung. Wir gingen fort. Aber kaum waren wir eine halbe Stunde gegangen, so fing die Paste an zu schwellen und verursachte dem frommen Menschen fürchterliche Passionen. Ich fing nun an, ihm den Sermon zu halten, warum er so viel von dem Kleister und nicht lieber etwas mit mir gegessen habe. Hier rührte ihn von neuem das Gewissen und er bekannte mir, er habe schon furchtbare Angst gehabt, dass er mit mir in der Fasten zu Fontana Freda eine halbe Taube gegessen. Sein Beichtvater habe ihn hart darüber angelassen. Die Sache ward nun schlimmer. Er fiel nieder, wälzte sich und schrie vor Schmerz und konnte durchaus nicht weiter fort. Was sollte ich tun? Ich konnte nicht hierbleiben. Nachdem ich ihm, so derb und sanft als möglich, den Text über seinen unvernünftigen Fraß gelesen hatte, nahm ich ihm meinen Sack ab, übergab ihn seinem Freund und Landsmann, überließ ihn seinen Heiligen und ging allein weiter. Es war mir lieb, dass ich ihn so gut versorgt sah. Ich hätte ihm nicht helfen können. Doch tat es mir um den armen, dummen Teufel leid. Ich habe nachher erfahren, dass er sich erholt hat. Wenn er gestorben wäre, wäre es gewiss zum Wunder bloß darum gewesen, weil er in den Fasten mit einem Ketzer junge Tauben gegessen hatte und nicht wegen seines bestialischen Makaronenfraßes. Ich habe vernünftige Ärzte in Italien darüber sprechen hören, dass jährlich in der Fasten eine Menge Menschen an der verdammten Paste sich zu Tode kleistern. Denn der gemeine Mann hat die ganze lange Zeit über fast nichts anderes als Makaronen mit Öl. Überall warnte man mich vor bösen Wegen. Und vorzüglich hier in Alicata, wo man sagte, dass die 18 Milien von hier nach Terranuova die schlimmsten in der ganzen Insel wären. Sono cattive gente, hieß es. Und cattive war der ewige Euphemismus, wenn sie zur Ehre ihres Landes nicht Räuber und Banditen sagen wollten. Hier hat mich wahrscheinlich nur meine armselige Figur gerettet. Ich wandelte guten Mutes am Strande hin, las Muscheln und murmelte ein Liedchen von Anacreon, machte mit meinen Gedanken tausend Zirkumherumschweife und blieb bei der schönen Idee stehen, dass ich hier nur vermutlich in die geloischen Felder käme. Da sah ich von weitem drei Reiter, und zwar zu Pferde, auf mich zutrottieren. Die Erscheinung eines Maulesels oder Esels ist mir in Sizilien immer lieber als eines Pferdes. Mir war etwas unreimisch, und ich nahm mir vor, so ernsthaft als möglich vor ihnen vorbeizugehen. Das litten sie aber nicht, ob sie es gleich auch mit ziemlichem Ernst taten. Sie waren alle drei mit Flinten bewaffnet, der Dolch versteht sich von selbst. Ich grüßte nicht ganz ohne Argwohn. Man rief mir Halt, und da ich tat, als ob ich es nicht gleich verstanden hätte, ritt einer mit Vehemenz auf mich zu, fasste mich beim Kragen und riss mich so heftig herum, dass das Schisma noch an meinem Rocke zu sehen ist. »Wer seid ihr?« »Ein Reisender.« »Wo wollt ihr hin?« »Nach Syrakus.« »Warum reitet ihr nicht?« »Es ist mir zu teuer. Ich habe nicht Geld genug dazu.« Einer meiner Freunde in Rom hat mich in dem barocken Aufzuge gezeichnet, den ich damals machte, damit ich, wie er mir sagte, doch sagen könnte, ich habe mich in Rom malen lassen. Ich schicke dir die Zeichnung zur Erbauung, und du wirst hier wenigstens meine Eitelkeit nicht beschuldigen, dass sie sich ins beste Licht gesetzt hat. Man riss meinen Sack auf und fand darin freilich keine Herrlichkeiten. Ein Hemd, zwei Bücher, ein Stück hartes Brot, ein Stückchen noch härteren Käse und einige Orangen. Man besah mich aufmerksam von der Ferse bis zum Scheitel. »Ihr habt also kein Geld zum Reiten?« ich kann so viel nicht bezahlen. Meine Figur und der Inhalt meines Sackes schienen ihnen hierüber ein gleichlautendes Dokument zu sein. Man nahm das weiße Buch, in welches ich einige Bemerkungen geschrieben hatte, um die Reminiszenzen zu erhalten. Man fragte, was es wäre, und durchblätterte es neugierig. Und einer, der etwas Ansehen über die beiden anderen zu haben schien, machte Miene, es einzustecken. Ich sagte etwas betroffen, aber das ist mein Tagebuch mit einigen Reisebemerkungen für meine Freunde. Der Mensch betrachtete mich in meiner Verlegenheit, besann sich einige Augenblicke, gab mir das Buch zurück und sagte zu dem anderen, gib ihm Wein. Dieses hielt ich, und wohl mit Recht, für das Zeichen der Hospitalität und der Sicherheit. Ob ich gleich nicht lange vorher reichlich aus einem kleinen Felsenbache getrunken hatte, so machte ich doch keine Umstände, der ehrenvollen Gesellschaft Bescheid zu tun, so gut ich konnte, und trank aus der dargereichten engen Flasche. Diese Flaschen mit sehr engen Mündungen sind, wie du vielleicht schon weißt, hier für das warme Klima sehr diätetisch eingerichtet. Man ist durchaus genötigt, sehr langsam zu trinken, weil man doch nicht mehr schlucken kann, als herausläuft. Nun fragte man mich dieses und jenes, worauf ich so unbefangen als möglich antwortete. »An wen seid ihr in Syrakus empfohlen?« »An den Ritter Landolina.« »Den kenne ich«, sagte einer. »Ihr seid also arm und geht zu Fuße?« Ich bejahte das. Nun fragte man mich, »Versteht ihr das Spiel?« Ich hatte die Frage nicht einmal recht verstanden. Da ich aber außer ein wenig Schach durchaus gar kein Spiel verstehe, konnte ich mit gutem Gewissen Nein antworten. Diese Frage ist mir vorher und nachher in Sizilien oft getan worden, und die Erkundigung ist, ob man etwas vom Lotto verstehe, welches auch hier, dank sei es der schlechten Regierung, eine allgemeine Seuche ist. Das gemeine Volk steht hier noch oft in dem Wahn, der Fremde als ein gescheiter Kerl müsse sogleich ausrechnen oder auszaubern können, welche Nummern gewinnen werden. Man wünschte mir eine gute Reise und ritt fort. Was war nun von den Leuten zu halten? Aus gewöhnlicher Vorsicht hatte ich die Uhr tief gesteckt, sie war also nicht zu sehen. Mein Taschenbuch, in welchem ungefähr noch 27 Unzen in Gold liegen mochten, war inwendig in einer Tasche hoch unter dem linken Arm und wurde also nicht bemerkt. Die Leute hatten keine Uniform und durchaus keine Zeichen als Polizeireiter. Übrigens waren sie für Sizilien sehr anständig gekleidet. Gewehre und Dolche trägt in Unteritalien zur Schande der Justiz und Polizei jedermann. Wenn sie ehrlich waren, so taten sie wenigstens alles Mögliche, es nicht zu scheinen, und das ist an der südlichen Küste von Sizilien fast ebenso schlecht, als wenn bei uns in feiner Gesellschaft ein abgefeimter Schurke gerade das Gegenteil tut. Ich denke immer, meine anscheinende Armseligkeit hat mich gerettet. Und die Uhr und die Unzen hätten mir den Hals brechen können. Vor Terra Nuova wurde ich wieder freundschaftlich angehalten. Die Leute hoben Getreide aus ihren unterirdischen Magazinen, wahrscheinlich um es einzuschiffen. Ich fragte nach einem Gasthause. Man lud mich ein, mich dort ein wenig niederzusetzen und auszuruhen. Ich war wirklich müde und tat es. Neugierigere Leute als in Sizilien habe ich nirgends gefunden. Aber im Ganzen fehlt es ihnen nicht an Gutherzigkeit. Was schlecht ist, kommt alles auf Rechnung der Regierung und Religionsverfassung. Man fragte mich sogar, ob ich eine Uhr trüge, und begriff wieder nicht, wie ich es nur wagen könnte, so zu reisen. Und doch bin ich überzeugt, das war immer noch die sicherste Art, da ich allein war. In der Stadt im Wirtshause gab man mir ein Zimmer, worin kein Bett, kein Tisch und kein Stuhl war, und sagte dabei, ich würde in der ganzen Stadt kein besseres finden. Ich warf mich auf einen Haufen Haferspreu, die in einem Winkel aufgeschüttet war, und schlief ein. Ein Stündchen mochte ich vielleicht geschlafen haben, und es war gegen Abend. Da wurde ich geweckt. Mein Zimmer, wenn man das Loch so nennen kann, war voll Leute aller Art, einige stattlich gekleidet, andere in Lumpen. Vor mir stand ein Mann in Matrosenhabit, der eine förmliche, lange Inquisition mit mir anhob. Er war ganz höflich, so viel Höflichkeit nämlich bei so einem Benehmen stattfinden kann, fragte erst Italienisch, sprach dann etwas Tirolerdeutsch, da er hörte, dass ich ein Deutscher sei, dann Französisch, dann Englisch und endlich Latein. Die Anwesenden machten Ohren, Maul und Nase auf, um so viel als möglich zu kapieren. Man war geneigt, mich für einen Franzosen zu halten, fragte, ob ich der Republik gedient habe und so weiter. Aber über ihre eigene Stimmung gegen die Franzosen gaben sie selbst nicht das geringste Merkzeichen. Der Mann im Matrosenkleide sagte, ich müsste Franzose sein, weil ich das Französische so gut spreche. Das konnte nur ihm so vorkommen, weil er es sehr schlecht sprach. Das Examen ward mir endlich sehr widerlich und lästig, so wie ein Bär am Pfahl zu stehen und mich auf diese Weise beschauen und vernehmen zu lassen. Ich sagte also bestimmt, wenn ich verdächtig bin, mein Herr, so bringen Sie mich vor die Behörde, wo ich mich legitimieren werde. Oder wenn Sie selbst von der Polizei sind, so sprechen Sie offen, damit ich mich danach benehmen kann. Erlauben Sie mir übrigens etwas Ruhe in einem öffentlichen Hause, wo ich bezahle. Es ist warm und ich bin müde. Das sagte ich italienisch, so laut und gut ich konnte, damit es alle verstehen möchten. Einer der Herren bat mich höflich um Verzeihung, ohne weiter eine Erklärung zu geben. Die Neugierigen verloren sich, und nach einigen Minuten war ich wieder allein auf meiner Haferspreu. Den Abend, nachdem ich bei einigen Seefischen sehr gut gefastet hatte, brachte man mir Heu, und ein gutmütiger Tabulettkrämer aus Katanien gab mir zur Decke einen großen Schafpelz, welcher mir lieber war als ein Bett, das man nicht haben konnte. Von hier aus wollte ich nun nach Syrakus. Einer der überraschendsten Anblicke für mich war, als ich aus Palagonia heraustrat. Vor mir lag das ganze große, schöne Tal Enna, das den Fablern billig so wert ist. Rechts und links griffen rundherum die hohen felsigen Bergketten, die es einschließen und von Noto und Mazara trennen. Und in dem Grunde gegenüber stand furchtbar der Ätna mit seinem beschneiten Haupte, von dessen Schädel die ewige, lichte Rauchsäule in der reinen Luft emporstieg und sich langsam nach Westen zog. Ich hatte den Altvater wegen des dunklen Wetters noch nicht gesehen, weder zu Lande noch auf dem Wasser. Nur auf der südlichen Küste in Agrigent, vor dem Tor des Schulgebäudes, zeigte man mir den Riesen in den fernen Wolken, aber mein Auge war nicht scharf genug, ihn deutlich zu erkennen. Jetzt stand er auf einmal ziemlich nahe, in seiner ganzen furchtbaren Größe vor mir. Katanien lag von seinen Hügeln gedeckt, sonst hätte man es auch sehen können. Ich setzte mich unter einen alten Ölbaum, welcher der Athene Polias Ehre gemacht haben würde, auf die jungen wilden Hyazinthen nieder und genoss eine Viertelstunde eine der schönsten und herrlichsten Szenen der Natur. Das war wieder Belohnung, und ich dachte nicht weiter an die Schnapphähne und das Examen von Terra Nuova. Ich würde rechts hinaufgestiegen sein in die Berge, wo viele Höhlen der alten sikanischen Urbewohner in Felsen gehauen sein sollen. Aber ich konnte dem Orientieren und der müßigen Neugierde in einer sehr wilden Gegend nicht so viel Zeit opfern. Ich verirrte mich abermals und kam anstatt nach Syrakus nach Lentini. Es war mir indessen nicht unlieb, die alte Stadt zu sehen, die zur Zeit der Griechen keine unbeträchtliche Rolle spielte. Der See gibt der Gegend ein heiteres, lachendes Ansehen, und die Luft würde sich bald sehr gesund machen lassen, wenn man nur fleißiger wäre. Um die Stadt herum ist alles ein wahrer Orangengarten, und du kannst denken, dass ich mit den schönen Hesperiden nicht ganz enthaltsam war, da ich doch nun nicht hoffen durfte, Syrakuser Trauben zu essen. Mir hat es gefallen in Lentini. Und wenn die Leute da selbst krank werden, so sind sie wahrscheinlich selbst schuld daran, nach allem, was ich davon sehe. Ich war nun zweimal irre gegangen und hielt es daher doch für besser, einen Mauleselführer zu nehmen. Er erschien, und wir machten bald den Handel, da ich nicht viel merkantilisches Talent habe und gewöhnlich gleich zuschlage. Nun wollte der Mensch die ganze Summe voraushaben. Das fand ich etwas sonderbar und meinte, Wenn er mir nicht traute, so müssten wir teilen und ich würde ihm die Hälfte vorauszahlen. Damit war er durchaus nicht zufrieden. Aber noch drolliger war sein Grund. Er meinte, wenn ich geplündert oder erschlagen würde, wie sollte er so dann zu seinem Gelde kommen? Das war mir zu toll. Ich schickte ihn ärgerlich fort und ging mit meinem Schnappsack allein. Aber wenn man in Sizilien nicht bekannt ist und ohne Wegweiser reist, so bleibt man, wenn man nicht totgeschlagen wird, zwar immer in der Insel, aber man kommt nicht immer geradewegs an den bestimmten Ort. Einige Meilen in der Nachbarschaft der Hauptstadt ausgenommen, kann man eigentlich gar nicht sagen, dass in Sizilien Wege sind. Es sind bloß Mauleseltriften, die sich oft so verlieren, dass man mit ganzer Aufmerksamkeit den Hufen nachspüren muss. Der König selbst kann in seinem Königreich nicht weiter als nach Montreal, Termini und einige Meilen nach Agrigent zu im Wagen gehen. Will er weiter, so muss seine Majestät sich gefallen lassen, einen Gaul oder sicherer einen Maulesel zu besteigen. Das lässt er denn wohl bleiben. Und deswegen geht es auch noch etwas schlechter als gewöhnlich anderwärts, wo es die Fürsten nur sehr selten tun. Man riet mir, von Santa Maria nach Caltagirone zu gehen. Das tat ich als ein Wildfremder. Aber kaum war ich ein Stündchen gegangen, als ich in einen ziemlich großen Wald perennierender Eichen kam, wo ich alle Spur verlor, einige Stunden in Felsen und Bergschluchten herumlief, bis ich mich endlich nur mit Schwierigkeit wieder links orientierte, indem ich den Gesichtspunkt nach einer hohen Felsenspitze nahm. Hier fand ich vorzüglich schöne Weiden in den Tälern und große, zahlreiche Herden. Um Caltagirone herum ist die Kultur noch am leidlichsten, man kann sie noch nicht gut nennen. Die Stadt, welche auf einer nicht unbeträchtlichen Höhe liegt, hat rundumher schöne angrenzende Täler, und es herrscht hier für Sizilien noch eine ziemliche Wohlhabenheit. Ich war nun auf einmal wieder beinahe mitten in der Insel. In der Stadt war auf dem Markte ein gewaltiger Lärm von Menschen. Man aß und trank und handelte und zankte und sprach überall sehr hoch, als auf einmal das Allerheiligste vorbeigetragen wurde. Schnell ward alles still und stürzte nieder, und der ganze Markt, Schacherer und Fresser und Zänker, machte in dem Moment eine sonderbare Gruppe. Ich konnte aus meinem Fenster bei einer Mahlzeit getrockneter Oliven, die hier mein Lieblingsgericht sind, unbemerkt und bequem alles sehen. Ein so gutes Wirtshaus hätte ich hier nicht gesucht. Zimmer, Bett, Tisch, alles war sehr gut und verhältnismäßig sehr billig. Von hier wollte ich endlich nach Syrakus. Aber ich ging in den Mauleseltriften der Bergschluchten und Höhen und Täler abermals irre und kam anstatt nach Syrakus nach Augusta. Das erste Stündchen Weg war schön und ziemlich gut bebaut. Die Stadt selbst ist nicht viel kleiner als die Insel Ortigia oder das heutige Syrakus. Ich wurde zu dem Stadthauptmann geführt, der meinen Pass besah und mir ihn sogleich ohne Umstände mit vieler Höflichkeit zurückgab. Hier wurde ich aus meinem Passe Don Juan getauft, welchen Namen ich sodann auf dem übrigen Wege durch die ganze Insel bei allen Mauleseltreibern durch Überlieferung behielt. Der Gouverneur oder Stadthauptmann, was er sein mochte, denn ich habe mich um seinen Posten weiter nicht bekümmert, bewirtete mich mit dem berühmten syrakusischen Muskatensekt, den endlich dieser Herr wohl gut haben muss, und mit englischem Ale und Biskuit. Das Ale war gut und das Biskuit besser, und über den Wein habe ich keine Stimme, mir war er zu stark und zu süß. Ein Perückenmacher, der in dem Hause des Stadthauptmanns war, führte mich geradewegs in sein eigenes, bewirtete mich ziemlich gut und ließ mich noch besser bezahlen. Dafür wurde ich aber so viel beexzellenzt, als ob ich der erste Ordensgeneral wäre, der den großen päpstlichen Ablass auf 100 Jahre herumtrüge. Man erzählte mir, dass vor einigen Monaten ein Deutscher mit seiner Frau aus Malta durch Sturm hier einzulaufen genötigt worden sei, und da er keinen Pass gehabt, 20 Tage habe hier bleiben müssen, bis man Befehl von Palermo eingeholt habe. Solche Guignons können eintreten. Um nicht noch einmal in den Bergen herumzuirren, nahm ich nun endlich einen Maulesel mit einem Führer hierher nach Syrakus. Ich hatte eine große Strecke wegs an dem Meerbusen wieder zurückzumachen. Solange ich mich in der Gegend von Augusta befand, war die Kultur ziemlich gut, aber so wie wir Syrakus näher kamen, ward es immer wüster und leerer. Der Ätna, der über die anderen Berge hervorragte, rauchte in der schönen Morgenluft. Der Mauleseltreiber Patron hatte mir zum Führer einen kleinen Buben mitgegeben, der sich, sobald wir heraus waren, auf die Krüppe schwang, mir einen kleinen eisernen Stachel zum Sporn gab und so mit mir und dem Maulesel über die Felsen hintrabte. Diese Tiere hören auf nichts als diesen Stachel, der ihnen statt alle übrigen Treibmittel am Halse appliziert wird. Wenn es nicht recht gehen wollte, rief der kleine Mephistopheles hinter mir: »Pungite, Don Juan, sempre pungite! Stechen, Herr Johann, immer stechen!« Siehst du? So kurz und leicht ist die Weisheit der Mauleseltreiber und der Politiker. Das scheint das Schibboletchen aller Minister zu sein. Wie der Hals des Staates sich bei dem Stachel befindet, was kümmert das die Herren? Wenn es nur geht oder wenigstens schleicht. Mein kleiner Führer erzählte mir hier und da Geschichten von Totschlägen, so wie wir an den Bergen hinritten. Rechts ließen wir die Stadt Melita liegen, die auf einer Anhöhe des Hybla noch eine ziemlich angenehme Erscheinung macht. Sonst ist der Berg ziemlich kahl. 8 Milien von Syrakus frühstückte ich an der Feigenquelle, wo der Feigen sehr wenig, aber viel sehr schöne Ölbäume waren, fast der Halbinsel Thapsus gegenüber. Nun trifft man schon hier und da Trümmer, die zwar noch nicht in dem Bezirk der alten Stadt selbst, aber doch in ihrer Nähe liegen. Noch einige Milien weiterhin ritt ich den alten Weg durch die Mauer des Dionysios herauf und befand mich nun in der ungeheuren Ruine, die jetzt eine Mischung von mageren Pflanzungen, kahlen Felsen, Steinhaufen und elenden Häusern ist. Als ich in der Gegend der alten Neapolis zwischen den Felsengräbern war, dankte ich meinen Führer ab und spazierte nun zu Fuße weiter fort. Der Bube war gescheit genug, mir einen Gulden über den Akkord abzufordern. In Syrakus ging ich durch alle 3 Tore der Festung als Spaziergänger, ohne dass man mir eine Silbe sagte. Auch bin ich nicht weiter gefragt worden. Das war doch noch eine artige, stillschweigende Anerkennung meiner Qualität. Den Spaziergänger lässt man gehen. Syrakus. Heute will ich fröhlich, fröhlich sein, keine Weise, keine Sitte hören, will mich wälzen und vor Freude schreien, und der König soll mir das nicht wehren. So singt Asmus den 1. Mai in Wandsbek. So kann ich ja wohl 4 Wochen früher den 1. April in Syrakus singen. So froh bin ich, ob ich gleich vor einigen Stunden beinahe in dem Syrakar-Sumpfe ersoffen oder erstickt wäre. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wenn man in Syrakus nicht weit von der Arethuse sitzt und einem Freunde im Vaterlande schreibt, so stürmen die Gegenstände auf den Geist. Vergib mir also ein bisschen Unordnung. So wie ich zum Tore herein war und eine Straße heraufschlenderte, wohl zu merken, mein Sack hielt keine große Peripherie und ich konnte ihn mit seinem Inhalt leicht in den Taschen bergen, so rief mir ein Mann aus einer Bude zu: »Vous êtes étranger, monsieur, et vous cherchez une auberge?« »Sie sind fremd hier, Herr, und suchen Quartier?« »Vous l'avez touché, monsieur«, sagte ich, »Sie haben es getroffen.« »Ayez la bonté d'entrer un peu dans mon atelier. J'aurai l'honneur de vous servir.« »Haben Sie die Güte, in meine Werkstätte einzutreten. Es wird mir eine Ehre sein, Ihnen zu dienen.« Ich trat ein. Der Mann war ein Hutmacher, Franzose von Geburt und schon seit vielen Jahren ansässig in Syrakus. Er begleitete mich in ein ziemlich leidliches Wirtshaus. Die Nahrung, wenigstens das Hutmachen, ist in Syrakus so schlecht, dass mein Franzose es gern zufrieden war, bei mir ein Mittelding von Haushofmeister und Cicerone zu machen. Die Sonne stand noch nicht ganz am Rande, ich sah alles vor mir und dachte, den Gang noch recht bequem zu machen. Aber, o Syraka, Syraka! An solchen Orten sollte man durchaus mit der Karte in der Hand gehen. Ehe ich mir's versah, war ich im Sumpfe. Ich dachte es zu zwingen und kam immer tiefer hinein. Ich dachte nun, rechts umzukehren, um keinen zu großen Umweg zu machen, und da fiel ich denn einige Mal bis an den Gürtel in noch etwas Schlimmeres als Wasser. Es war Abend, und ich fürchtete, man möchte das Tor schließen, wo man denn ebenso unerbittlich ist als in Hamburg. Endlich arbeitete ich mich doch mit vielem Schweiß in einem nicht gar erbaulichen Aufzug wieder auf den Weg und kam soeben vor Torschluss herein. Mein Franzose, der auf mich in meinem Wirtshaus wartete, war schon meinetwegen in Angst und erzählte mir nun Wunderdinge von dem Sumpfe. Vor einiger Zeit, als die Franzosen hier waren, hatten einige Offiziere gejagt. Einer der Herren verläuft sich auf einem kleinen Abstecher in den Syrakar, denkt wie ich, ist aber nicht so glücklich und sinkt fast bis unter die Arme hinein. Er kann sich nicht herausbringen, ruft umsonst und feuert mit seinem Gewehr um Hilfe. Darauf kommen seine Kameraden und müssen ihn nach vielem vergeblichen Rekognoszieren von allen Seiten mit Stricken herausziehen. Lass es dir also nicht einfallen, wenn du rechts am Anapus spazieren gehst, gerade hinüber nach der schönen Anhöhe zu gehen. Bleib hübsch auf dem Wege, sonst kommst du, wie wir, in eine schmutzige Tiefe, in den Syrakar. Jetzt sitze ich hier und lese den Theokrit in seiner Vaterstadt. Ich wollte, du wärest bei mir, und wir könnten das Vergnügen teilen, so würde es größer werden. Sei nur ruhig, ich habe jetzt zu viel Vergnügen dabei, und meine Stiefelsohlen sind noch ganz, du sollst hier mit keiner Übersetzung geplagt werden. Eine drollige Anekdote darf ich dir noch mitteilen, welche die gelehrten Späher und Seher betrifft. Landolina machte mit einer fremden Gesellschaft, von welcher er einen unserer Landsleute, ich glaube den Baron von Hildesheim, nannte, eine ähnliche Wanderung. Hier entstand nun ein Zwist über eine Vertiefung in dem Felsen, die ein jeder nach seiner Weise interpretierte. Einige hielten sie für das Grab eines Kindes irgendeiner alten vornehmen Familie und brachten Beweise, die vielleicht ebenso problematisch waren wie die Sache, welche sie beweisen sollten. Man sprach und stritt her und hin. Da bemerkte ein alter Bauer nicht weit davon, dass man über dieses Loch sprach. Er kam näher, unterkundigte sich und hörte, wovon die Rede war. »Das kann ich Ihnen leicht erklären«, hob er an. »Vor ungefähr 20 Jahren habe ich es selbst gehauen, um meine Schweine daraus zu füttern. Da ich nun seit mehreren Jahren keine Schweine mehr habe, füttere ich keine mehr daraus.« Die Archäologen lachten über die bündige Erklärung, ohne welche sie unstreitig noch lange sehr gelehrt darüber gesprochen und vielleicht sogar geschrieben hätten. »So geht es uns wohl noch manchmal«, setzte Landolina sehr launig hinzu.